Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und heute habe ich jemanden bei mir, mit dem ich mich, glaube ich, zumindest auf eine berufliche Art und Weise ganz gut identifizieren kann. Wir haben auch gerade im Vorgespräch schon sehr viel über unsere, ich nenne es jetzt mal gemeinsame Erfahrungen oder zumindest Erfahrungen, die wir beide ähnlich gemacht haben, gesprochen. Und eigentlich ist er mittlerweile in ganz Deutschland so ein bisschen als Repräsentant seiner Berufsgruppe auch unterwegs, sehr erfolgreich auch. Deswegen freue ich mich jetzt auch an dieser Stelle zu sagen, herzlich willkommen, Louis Teichmann.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Danke natürlich für die Blumen jetzt hier zum Einstieg. Freut mich, dass ich als Repräsentant wahrgenommen werde.
Ja, das ist ja, glaube ich, schon, kann man schon so sagen, oder? Es entspricht ja der Wahrheit.
Ja, es war jetzt aber nie mein Ziel tatsächlich, dass ich irgendwie so als Repräsentant wahrgenommen werde, dass man sich denkt, Rettungsdienst Louis, denn es ist ja immer eine Teamleistung, Rettungsdienst. Aber ja, es ist natürlich lieber so als andersrum.
Jetzt hast du es gerade schon selber erwähnt, ne? Rettungsdienst ist auf jeden Fall die Berufsgruppe, in der du unterwegs bist. Erzähl doch mal kurz nochmal so grob, wer bist du genau, was machst du genau, weil nur Rettungsdienst ist ja ein bisschen zu kurz gefasst, würde ich mal behaupten. Und wie bist du auch dazu gekommen vielleicht?
Ja, ich bin der Luis, noch 28 Jahre alt. Ich weiß nicht, wann die Folge erscheint. Ich habe am 3. März Geburtstag.
Oh.
Es kann sein, dass ich dann schon 29
ja,
bin.
Ja, das könnte sein, ja.
Also bald 29 Jahre alt leider. Habe 2014 Abitur gemacht, mit 18 dann ein freiwilliges soziales Jahr im Rettungsdienst gemacht. Wurde im Rahmen dessen zum Rettungssanitäter qualifiziert. Habe dann gemerkt, Rettungsdienst ist ganz nett, aber irgendwie jetzt für die Zukunft leider nur sehr, sehr begrenzt mit Aufstiegsmöglichkeiten oder generell Perspektiven. Deshalb habe ich dann 2016 angefangen, Rettungsingenieurwesen zu studieren in Köln an der Technischen Hochschule, Bachelor, Master, das abgeschlossen 2022. Und jetzt bin ich seit 2022, weil ich diese wissenschaftliche Seite sehr gerne mag, Doktorand an der RWTH Aachen.
Oh, du promovierst.
Ich promoviere zum Doctorero Medicinalium, ein medizinischer Doktor, der mich dann aber nicht dazu befähigt, dass ich Arzt bin oder so, sondern ist der Doktor der theoretischen Medizin und beziehungsweise der an der Medizin grenzenden Wissenschaften, ist auch eine reine Datenauswertungs-Doktorarbeit. Also ich mache sehr viel Grundlagenforschung und trotzdem bin ich nach wie vor im Rettungsdienst aktiv, weil es halt unfassbar viel Spaß macht. Und genau, seit 2020 kennt man mich unter dem Synonym 5-Sprechwunsch. Das sollte ja jedem Kollegen auch von der Polizei klar sein, woher dieser Name kommt. Und habe damals auf TikTok angefangen, über Instagram, YouTube, dann aktuell auf allen drei Plattformen unterwegs. Und ja, habe da jetzt, glaube ich, in Summe, ich weiß es gar nicht, etwas über 2 Millionen Follower.
Das ist schon eine Menge. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Hintergrund hört.
Die Kaffeemaschine verabschiedet sich gerade. War jetzt vielleicht nicht mein bester Move, sich noch Kaffee zu ziehen davor.
Du bist auch Kaffee-Fan offensichtlich.
Ja, klar. Wer im Schichtdienst ist es nicht.
Wollte gerade sagen, also für Schichtdienstler auf jeden Fall sehr bekannt und kann man sich gut mit identifizieren, glaube ich. Oder Energy. Ist ja, die neue Generation ist eher so mit Energy unterwegs, glaube ich.
Genau, da halte ich aber tatsächlich, das halte ich gar nichts von. Also Energy-Drinks habe ich noch nie getrunken und ich bin tatsächlich der klassische Kaffeetrinker.
Wenn du es schon gerade so selbst ansprichst, hat denn dieser Bereich des Rettungsdienstes oder dieser Berufsbereich, in dem du dich jetzt seit über 10 Jahren schon befindest, lustigerweise auch genau die Zeit, die ich jetzt schon bei der Polizei verbracht habe, 2014 hat es bei mir auch angefangen, irgendwas so, was deine Sicht auf beispielsweise gesellschaftliche Themen oder auch Gesundheit angeht, wo du jetzt von Energy sprichst beispielsweise, verändert?
Oh, also ich hatte jetzt noch nie irgendwie eine Energy-Drink-Intox, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, okay, deshalb trinke ich keine Energy-Drinks.
Aber Alkohol schon.
Natürlich, Alkoholintoxikation sind ja so das Geschäft, das Tagesgeschäft in jeder Freitag, Samstag, Nacht. Habe ich auch unzählige, glaube ich, schon ins Krankenhaus gebracht. Also was ich schon sagen würde ist...
Achso, ich dachte, du sprichst von du selber hattest.
Nee, ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal, aber jetzt sicherlich nicht so, dass krankenhausreif gewesen wäre. Aber es ist schon so tatsächlich, insbesondere so das Thema Drogen und ja, manchmal auch das Thema Alkohol, dass man das schon so ein bisschen kritischer sieht. Ich war eh immer schon sehr vorbildlicher, zurückhaltender Typ, was diese ganzen Themen anbelangt. Noch nie einer, der es irgendwie maßlos übertrieben hat. Aber wenn man dann schon sieht, wie so die Endergebnisse sein können, dann ist man doch schon ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur weil ich jetzt irgendwie so eine medizinische Brille aufhabe, dass ich mir denke, keine Ahnung, ich esse jetzt nichts Süßes mehr oder sonst irgendwas. Aber es ist schon so, dass ich sehr viel Sport mache und auch zum Beispiel nicht rauche, weil wenn man dann mal Patienten sieht im Alter mit einer schweren COPD, also einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, die ohne Sauerstoff keine 5 Meter in der Wohnung gehen können und dann schon massiv respiratorisch erschöpft sind, also von der Atmung her, dann muss man schon sagen, denke ich mir, okay, nee, ich möchte dann doch eher meine Lebensjahre vor dem Alter mit viel Sport und gesund verbringen, damit ich dann hoffentlich nicht in solche Richtungen abdrifte.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Man schaut ja doch dann schon in diesem Beruf so ein bisschen hinter den Vorhang der Gesellschaft und sieht natürlich auch immer ja, Extreme und vor allen Dingen auch sehr viele negative Extreme, weil gäbe es die nicht, dann müsste der Rettungsdienst
eben nicht dahin kommen. Da gäbe
es
alle nicht.
Ne? Exakt, genau so sieht es aus. Ist ja bei uns auch so, ne? Polizei vielleicht noch so ein bisschen mehr, weil natürlich Polizei immer gerufen wird, wenn irgendwas auch ziemlich beschissen ist und die meisten vielleicht dann auch mit der Polizei eher was Negatives verbinden. Im Rettungsdienst ist es wahrscheinlich ja doch noch ein bisschen anders, dass man die noch eher so als die Retter eben, sagt ja der Name auch schon, sieht und nicht nur als die Bösen, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen überspitzt bei der Polizei.
Definitiv. Also das ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich zunehmend was gemacht habe mit der Polizei in der Vergangenheit, dass dann auch die, nicht die Kommentare, das Feedback aber schon so ein bisschen zwiegespaltener ist. Dass man schon so sagt, ah, jetzt hier Polizei, ja gut, Luis, aber ob du das wirklich unterstützen möchtest. Und das ist schon so im Rettungsdienst, auch wir rufen uns nicht selber, aber zumindest werden wir immer gerufen, weil man möchte, dass wir kommen. Auch das ist ja bei euch manchmal anders,
ja, das stimmt.
Dass ihr manchmal ungebetene Gäste seid. Und das ist schon mal grundsätzlich, also es ist schon mal grundsätzlich bei uns immer jemand da eigentlich, der möchte, dass wir da sind und dass wir ihm helfen. Und damit haben wir eigentlich eine, glaube ich, sehr positive Wahrnehmung in der Gesellschaft und Assoziation, dass ihr natürlich auch helft oder so, nur halt auf andere Art und Weise. Das ist, glaube ich, dem einen oder anderen nicht so klar. Da muss man, glaube ich, ein bisschen breiter für aufgestellt sein, gedanklich, um das auch so erfassen zu können. Aber ja, im Grundsätzlichen kann man schon sagen, dass ich den Eindruck habe, auch wenn die Kollegen, die Mürrischen, das manchmal ein bisschen anders sehen, dass wir einen sehr, sehr guten Stand in der Gesellschaft haben und dass uns grundsätzlich eigentlich immer ein Danke entgegenschlägt, wenn wir irgendwo hinkommen.
Mhm. Was ja erstmal grundsätzlich auch sehr schön ist, ne? Ich kann es auch aus dem Polizeidienst sagen, dass es, weil es vielleicht auch ein bisschen seltener vorkommt, immer wirklich eine sehr schöne Erfahrung ist, wenn man dann doch von der Omi, der man das Portemonnaie zurückgebracht hat oder ähnliches, dann auch wirklich ein Danke zurückbekommt. Und davon zehrt man dann wieder ein paar Wochen, wenn man dann die ganze Zeit beleidigt wird oder vielleicht die Leute doch nicht ganz so glücklich gucken, wenn man dann da vor Ort erscheint. Aber hast du denn auch Erfahrungen gemacht, die vielleicht dann schon ein bisschen negativer waren? Oder hast du vielleicht auch gemerkt in den letzten Jahren, weil das ist ja das, was auch immer so ein bisschen dieser ganzen Berufsgruppe an Erfahrungen nachgesagt wird, dass es schwieriger wird? Also auch bei Personen, denen ihr ja eigentlich helfen wollt, dass die euch vielleicht dann doch mit ein bisschen mehr Behinderungen entgegenkommen und Behinderungen im Sinne von jetzt, die behindern eure Arbeit natürlich?
Also das ist ja etwas, das glücklicherweise wird das natürlich medial sehr polarisiert und aufgearbeitet. Ich würde aber sagen, und das muss ich auch ganz klar sagen, dass jetzt der alltägliche Einsatzfall nicht daraus besteht, dass man sich in jedem Einsatz eigentlich nur prügelt oder mit Patienten auseinandersetzt oder irgendwie 1000 Gaffer vor Ort sind. Das ist ja aber so das prominenteste Beispiel, worauf die Medien immer sehr gerne anspringen. Immer Rettungsgasse. Das wurde medial so durchgekaut, dass ich jetzt fast sagen würde, mittlerweile funktioniert sie echt gut. So kann man ja auch sehen, Medien haben einen positiven Effekt. Dann das zweite ist jetzt Angriff auf Rettungskräfte. Das ist natürlich auch gut, dass das in der breiten Öffentlichkeit verurteilt wird. Ich muss aber trotzdem ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt meine Dienstjahre reflektiere, kommt natürlich auch an, wo fängt es an? Dass man mit einem alkoholisierten oder drogenintoxikierten Patienten irgendwie einen Disput führt, einen verbalen, das würde ich schon fast als normal bezeichnen. Das gehört halt dazu. So, das wird wahrscheinlich auch in keiner Statistik auftauchen. Wirklich tätliche Übergriffe habe ich jetzt auch persönlich nur ein einziges Mal erlebt. Und da war es dann auch tatsächlich eher dadurch bedingt, dass es wieder Alkohol im Spiel war und dann die Leute angerufen hatten, das war auf einem Bahnhof, ja, der wollte hier torkeln, der wäre fast ins Gleis gefallen und dann hat er schon wieder aufgestanden, ist er so hin, da mussten wir, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal hier festhalten und dann mussten wir, dann lagen wir am Ende zu zweit auf dem drauf und so, aber es war jetzt auch noch lange nicht so, dass man sagen würde, man wurde hier angegriffen wirklich. Natürlich kommt das vor. Ich möchte das jetzt gar nicht so im Einzelnen bewerten. Ich glaube, man kann auch viel durch sein Auftreten steuern, in welche Richtung sowas eskaliert. Also wenn ich jetzt in so einem Einsatz komme, wo eh schon eine aufgeheizte Stimmung ist und dann mache ich noch mehr Stimmung, dann kann es schon mal sein, dass so eine Stimmung auch eskaliert. Ich bin da, würde ich sagen, eigentlich immer sehr deeskalativ eingestellt und versuche auch gar nicht irgendwie zu belehren oder den Leuten irgendwas vorzuschreiben oder in Frage zu stellen zu viel, weil genau das sind so die Punkte. Wenn man es mal bei dem Falschen macht, dann kann es schon relativ schnell kippen. Und zum Thema Gaffer, also das auch, das ist leider, wenn man irgendwo mit Blaulicht aufkreuzt, in der Einkaufszone, da hat man schnell so viele Leute um sich rum, das kann man gar nicht vermeiden. Aber ich persönlich wurde jetzt noch nie durch Gaffer wirklich behindert oder blockiert. Was mich aber nervt als Bürger, wenn ich im Stau stehe, weil auf der Gegenfahrbahn ein Unfall ist, weil die Leute vor einem alle bremsen, weil sie das so toll finden, sich das anschauen. Da kriege ich persönlich die Krise einfach. Da beeinträchtigt mich das als Bürger. Genau, insofern, ich will das gar nicht zu sehr relativieren, aber man muss sagen, über die Masse an Rettungsdiensteinsätzen, die tagtäglich ablaufen, ist das glücklicherweise bestimmt ein gestiegener Anteil, wobei man jetzt hier diskutieren kann, dadurch, dass wir mehr dafür sensibilisieren und so, steigt deshalb vielleicht auch das Potenzial der Kollegen, das einfach schneller anzuzeigen oder zu erfassen. Aber es ist trotzdem jetzt nicht die massive Mehrheit. Es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Anteil.
Interessant, weil es ja doch in den Medien sehr präsent ist, ne, was man da so hört.
Ja, also in den Medien, wenn man denen folgt, das ist ja auch immer die erste Frage von jedem Journalisten. Ja, wie ist das so? Sie werden ja nur angegriffen. Könnte man wirklich den Eindruck erhalten, man wird nur angegriffen. Aber wenn man sich dann zum Beispiel die Polizeistatistik dazu anschaut, das wird ja erfasst. Und ich hatte es da mal ausgerechnet über die Rettungsdiensteinsätze, die tagtäglich ablaufen, dann ist es unter 1% tatsächlich. Und ich denke, das ist dann bei euch eine wesentlich andere Geschichte.
Ja. Da muss man natürlich auch immer wieder gucken, also grundsätzlich, wie es bei eigentlich allem im Leben ist. Wenn man selber drinsteckt, dann kann man sich vielleicht auch ein besseres Bild davon machen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, gerade in der heutigen Welt, Social Media, du kennst dich selber damit sehr gut aus, da ist natürlich immer das sehr präsent und immer das gerade auch zu sehen in Social Media, was dann vielleicht schiefgelaufen ist oder eher die Negativbeispiele, weil diese ganzen anderen Einsätze, wenn man das jetzt umdreht, dann sagt 99% der Einsätze verlaufen friedlich oder da ist das jetzt nicht so eine Problematik, die da vorhanden ist, dann wird man das niemals irgendwo in einem Video auf TikTok oder auf Instagram oder sonst was sehen. Weil da gibt es ja für die Leute nichts auszuschlachten in dem Fall, ne?
Nee, ist eine langweilige Schlagzeile eigentlich. 99% der Einsätze verlaufen friedlich. Was wir aber schon merken im Rettungsdienst, ist tatsächlich einfach ein wesentlich gestiegenes Anspruchsverhalten, mit dem wir konfrontiert werden, also wo wir überall mit Alarm hinfahren, da denkt man sich, ey, das kann doch nicht sein, das ist doch eigentlich nicht, Polizei würde sagen, das ist wenig zuständig, Rettungsdienst ist ja leider irgendwie immer zuständig, wenn kein anderer kommt und Zeit hat und das schlägt sich massiv an durch die Einsatzzahlen durch und auch hier muss man sagen, auch in den Medien wird ja gerne so getan, als würden wir den ganzen Tag nur von schwerem Verkehrsunfall, Personenverzug und sonst irgendwas fahren, auch das sind wirklich die absolute, also insbesondere skaliert über all die Besatzungen, die tagtäglich unterwegs sind, ist das wirklich der geringste Anteil. Also, dass man damit mal zu so einem Einsatz kommt, das ist wirklich schon sehr, sehr außergewöhnlich. Also der Alltag im Rettungsdienst ist tatsächlich eher geprägt von sehr viel helfen, aber wenig retten.
Wenn du es jetzt gerade schon so ansprichst, wie sieht denn so dein typischer Alltag dann da irgendwie aus? Ich will gleich nochmal ein bisschen zurückzirkeln und du hast ja gerade so ein bisschen was über deine Biografie oder über deinen Werdegang schon erzählt und dass du jetzt gerade mittlerweile schon promovierst, aber wie sieht erstmal so grundsätzlich dein Alltag aus oder wie sieht der Alltag von so vom typischen Rettungsdienst aus? Weil bei der Polizei, da kenne ich es ja selber und natürlich hat man auch öfter mit dem Rettungsdienst zu tun, aber da ist es ja normalerweise so, ich bin auf der Wache und natürlich, wenn irgendein Einsatz von der Leitstelle kommt oder irgendein Bürger anruft, dann fahren wir da halt hin. Aber grundsätzlich fahren wir natürlich auch viel Streife. Das heißt, wir fahren rum, wenn wir irgendwo was sehen, Verstöße oder irgendwo, wo wir vielleicht helfen können, steigen wir aus und greifen ein. Zumindest sollte es grundsätzlich so sein. Im RTW kann das ja eigentlich nicht so sein, ne? Wir haben gerade kurz einmal drüber gesprochen, aber ihr fahrt ja jetzt keine Streife oder irgendwie sowas, ne?
Nee, in der Regel nicht. Ich finde es lustig, dass du nach dem typischen Alltag fragst, als Polizist, der wissen soll, es gibt keinen typischen Alltag. Aber um das so grob zu umreißen, es ist tatsächlich so, dass wir haben 12 oder 24 Stunden Dienste. Also 8 Stunden kennen wir tatsächlich nicht. Und hier nochmal der Hinweis an die Polizei, unsere Übergabezeiten sind so in der Regel um 19 Uhr herum. Also,
Um 18.55 nochmal schnell richtig. Ein NRW und ja. ein RTW hinzuziehen.
Genau, die Polizei hat mir schon sehr oft den Feierabend vermisst. Aber nee, es ist tatsächlich so, dass wir immer auf die Wache fahren, vom Krankenhaus oder vom Patienten und auf der Wache auch immer den Hauptteil unserer Zeit verbringen eigentlich. Und genau, dort kann man dann die einen schlafen schon, legen sich morgens um 8 Uhr direkt ins Bett, weil sie schlecht geschlafen haben.
Stimmt, das habt ihr ja auch, die Möglichkeiten bei euch auf der Wache, ne?
Einen sagen ruhen, also ich sage, ich hatte schon Traumschlafphasen insofern an Sonntagen. Insofern, man kann auch schlafen dazu sagen, man muss das hier gar nicht beschönigen. Und ansonsten, ja, macht man halt das, was manchmal muss man halt so die Wache, das ist ja ein bisschen wie so ein Wohnraum, ein bisschen Ordnung halten, dann macht man gegebenenfalls mit einem Auszubildenden irgendwie ein kurzes Einsatztraining. Aber in der Regel sind wir auf der Wache oder halt im Einsatz. Und nein, wir fahren nicht Streife. Es gibt manchmal so Bereitstellungsräume, wenn zum Beispiel Hilfsfristen gehalten werden müssen. Das habt ihr ja zum Beispiel nicht, aber wir haben die Vorgabe, jede Stadt hat klare Vorgaben, in welcher Zeit ein Rettungswagen eintreffen muss. Und diese Zeit muss in, da gibt es einen Erreichungsgrad, so bezeichnet man das, in mindestens 90% der Fälle auch erreicht werden. Und so muss es quasi bemessen sein. Also wenn zum Beispiel gewisse, man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ui, wir haben ein Gebiet der Unterversorgung, dann könnte man diese ganzen 10% in dieses Gebiet legen und sagen, okay, wir nehmen das einfach in Kauf. Aber in der Regel ist es so, auf dem Land sagt man so 20 Minuten, 15 Minuten. Hier in der Großstadt ist eigentlich immer 8 Minuten. Ab Notrufeingang muss ein RTW vor Ort sein, sonst wurde die Hilfsfrist nicht gehalten. Und dann kann man schon mal die Frage stellen, warum ist das eigentlich nicht passiert? Warum wurde die Hilfsfrist nicht gehalten? Wäre das eine Einsatzmeldung gewesen, wo es unter Umständen sinnvoll gewesen wäre? Ein First Responder, sagen wir dazu, ein Fahrzeug, das jetzt vielleicht nicht für den Einsatz vorgesehen ist, als First Responder zu schicken, damit überhaupt mal jemand kommt. Das macht man bei der Reanimation zum Beispiel. In Wien zum Beispiel kommt dann auch die Polizei zur Reanimation, weil die immer erst eintreffend sind. Und genau, dann gibt es manchmal diese Bereitstellungsräume, da stehen wir dann im Status 1 irgendwo, um ein Gebiet abzudecken, wo jetzt gerade der zuständige Rettungswagen raus ist, um diese Hilfsfrist zu halten. Aber in der Regel sind wir nicht in der 1 unterwegs. Letztens waren wir es nochmal, wenn man manchmal mit so einem Kollegen fährt, der gerne irgendwie viel fahren möchte und es ist zu ruhig, dann kann man einfach die 1 drücken, losfahren. In der Regel kriegt man immer einen Einsatz, wenn man in der 1 unterwegs ist, weil man für die Leitstelle oder für das Einsatzleitsystem das am schnellsten verfügbare Fahrzeug ist, weil es ist so, von diesen 8 Minuten sind 2 Minuten dafür verplant, für Notrufabfrage und in das Fahrzeug einsteigen, also effektive Fahrzeit 6 Minuten. Wenn ich jetzt im Status 1 da bin, dann sitze ich ja schon im Auto, diese Zeit kann also weggenommen werden. Insofern weiß das Einsatzleitsystem, wenn der im Status 1 ist, dann fährt der, weil der wird immer schneller sein als das Fahrzeug, das auf der Wache steht, weil die schlafen, müssen sich dann umziehen. Und insbesondere ist leider echt so, in Nachtdiensten, um 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, wenn man da mal Zeiterfassungen durchführen würde, wie lange es dauert, bis die 3 gedrückt wird. Also da vergeht viel Zeit und deshalb sage ich immer, jeder muss Erste Hilfe können, weil der Rettungsdienst braucht, wenn es darauf ankommt, ewig. Also da kann man wirklich die Uhr nachstecken. Das war jetzt eigentlich auch, glaube ich, ganz gut zu sehen, wenn man sich mal so Videos anschaut, wo dann irgendwas passiert und dann sieht man, an der Stelle wird wahrscheinlich ein Rettungswagen gerufen, dann dauert es wirklich teilweise 8 Minuten, bis dann wirklich ein Rettungswagen um die Ecke kommt.
Und das kann eine Ewigkeit sein, wenn du irgendwo einen Notfall hast, ne?
Zuletzt war es relativ klar zu sehen, zum Beispiel in dem Beispiel von Mannheim. Dort hat man auch ganz klar gesehen, der Rettungsdienst hat 8 Minuten gebraucht. Ob Alarmierung, das ist eine ewige Zeit, insbesondere natürlich bei einem kritischen Blutverlust. Und deshalb muss man sich wirklich darüber im Klaren sein, auch die Polizei, dass man wirklich Erste-Hilfe-Maßnahmen können muss, weil es dauert einfach Ewigkeiten, bis eine RTW kommt.
Ja, sehe ich 100%ig genauso. Gerade bei der Polizei würde ich jetzt mal aus eigener Erfahrung behaupten, weil natürlich ist jeder auch durch das Studium, zumindest in NRW ist es so, ich kann es ja jetzt nicht auf alle anderen münzen, aber ich denke mal, da wird es ähnlich sein. Im Studium, in der Ausbildung ist natürlich auch Erste Hilfe ein Teil, aber die meisten haben da fast schon so ein bisschen Angst vor, beziehungsweise man betet natürlich auch immer als Polizeibeamter, wenn man vor Ort ist, obwohl man grundsätzlich weiß, was man tun soll, ne, und C-A-B-C-D-E-Schema und sowas, das hat man alles schon mal gehört und jetzt auch, muss man sagen, seit 2016, wo dann auch neue Konzepte mit dazugekommen sind, einsatztaktisch nach den Anschlägen in Paris und dann auch eben, wie man jetzt in Anschlags- und Amok-Szenarien, die ja teilweise auch leider häufiger geworden sind seitdem, wie man dann agiert. Gerade, du sagtest es gerade, ne, das kleine C, Critical Bleeding oder sowas und wir haben alle Tourniquet dabei. Aber trotzdem betet man einfach nur, dass der RTW vor einem da ist oder zumindest gleichzeitig mit einem ankommt, damit man gar nicht in diese Bredouille kommt, selbstständig jetzt diese erste Hilfe anwenden zu müssen. Ich will nicht behaupten, dass das nicht auch viele Kollegen, Kolleginnen gut könnten oder das auch zumindest irgendwie überbrücken können, die Zeit, bis dann die Experten, sage ich mal, da sind, also ihr. Aber trotzdem hofft man einfach, dass es nie dazu kommt. Du wirst wahrscheinlich auch schon in viele sehr glückliche Polizeibeamtengesichter geschaut haben, als du irgendwo angekommen bist bei solchen Situationen, oder?
Ja, definitiv. Ich habe auch schon Streifenwagen gesehen, die an der Kreuzung eine Vollbremsung gemacht haben, als sie zur gleichen Einsatzstelle unterwegs waren, als sie uns gesehen haben, damit wir erstmal vorfahren können.
Ja, wir wollen euch ja auch den Vortritt lassen. Ja, also erstmal die wichtigen und dann kommen wir danach.
Genauso muss man aber auch sagen, gibt es nichts Angenehmeres, wie wenn man irgendwie in einer Situation kommt, wo es Gerangel gibt oder sonst irgendwas, wenn man dann hört, dass die Polizei gleich kommt. Da tun wir uns ja genauso schwer, dann irgendwie so Eingriffstechniken, habe ich ja
jetzt
gelernt.
Jetzt hast du es ja gelernt, genau.
Also mehr als einen sicheren Stand und Hände im positiven Bereich kriege ich auch nicht hin. Aber das macht schon das viel
ist
schon, aus.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon mal eine sehr, sehr stabile Grundlage.
Aber auch da freut man sich natürlich, wenn dann die Kollegen der Polizei eintreffen. Insofern verständlich. Aber man muss halt sagen, bei euch, also es ist halt schon so, wenn halt was wirklich passiert und man das im Hinterkopf hat, es dauert, bis der Rettungswagen kommt, dann ist das schon extrem wichtig. Und auch da habe ich letztens eine Studie gelesen. Ich weiß, man macht ja jedem Polizisten immer eine Riesenfreude, wenn man dem Tourniquet schenkt. Mhm. Ich weiß, als ich in dem KA-Kurs habe ich tatsächlich dann Tourniquets mitgebracht, als Dankeschön dafür, dass ich einen Tag bei der Polizei sein sollte. Also Riesenaugen bekommen. Mein Gott, wie toll. Man muss natürlich aber auch wissen, wie wende ich den an? Also Tourniquet-Anlage, wenn ich das wirklich Drill trainiere, das machen ja zum Beispiel dann Spezialeinheiten, das sollte ich schon hinbekommen unter eigentlich 10 Sekunden, 15 Sekunden. Und da kann man sich schwer mit tun, wie ich dann beobachten durfte. Ich habe so eine Präsentation gehalten und dann auf jeder Slide, so überraschendes Slide, war dann plötzlich kritische Blutung, linker Oberarm. Und die gerade einen Tourniquet hatten, die sollten sich dann schnell diesen Tourniquet anlegen. Und ich war dann schon überrascht, dass es dann doch länger dauert, als man denkt. Aber was man sich auch, worüber man sich auch im Klaren sein muss, nur weil man einen Tourniquet hat, bedeutet das nicht, dass man gerüstet ist für sämtliche kritischen Blutungen. Da kenne ich zum Beispiel jetzt eine Studie zu, die hat letztens so einen Taktikmediziner vorgestellt aus dem Battlefield irgendwo, wurde untersucht, okay, was sind denn so die Hauptverletzungen im Gefecht? Und da kam tatsächlich raus, dass der Verletzungsanteil für Verletzungen, für die überhaupt ein Tourniquet in Frage kommen würde, der kleinste und geringste Anteil gewesen ist. Also was eigentlich viel wichtiger ist, ist auch das Wound-Packing zu üben, sprich dann bei penetrierenden Verletzungen im Bereich des Thoraxes oder aber auch im Bereich des Bauches. Denn das macht ja auch heuristisch Sinn, wenn ich mir überlege, insbesondere als Polizeibeamter, wenn mich wirklich jemand verletzen möchte, wo wird er denn? Wird er denn jetzt auf meinen Arm gehen oder auf meine Beine? Vermutlich eher nicht. Er wird ja vermutlich auf den Rumpf abzielen. Und insofern ist tatsächlich das Wound-Packing an der Stelle ganz wichtig und auch dafür gibt es Dinge, Chest-Ziel oder so, die man dabei haben kann. Insofern sollte man dann schon gucken, dass man da gut ausgestattet ist.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, da wurde auch in den letzten Jahren so bei der Polizei sehr gut nachgebessert, ne? Und wir haben jetzt auch unsere Medi-Packs und so. Aber natürlich, genau wie du sagst, ne, Tourniquet, alle reden davon. Ich glaube, die meisten, die wissen mittlerweile auch, wie man es anlegt und zumindest so grundsätzlich, ne, relativ weit oben, aber eben nur, wenn es bei den Extremitäten irgendwo vorhanden ist, diese Verletzung. Wenn es dann nicht hast, oder du bist vielleicht im Bereich vom Kopf, kannst schlecht einen Tourniquet am Hals anlegen. Also kannst du schon. Ist aber nicht so eine gute Idee, glaube ich. Ist
eine gute Idee, da wird der Patient sehr schnell bewusstlos werden. Aber ja, das ist auf jeden Fall so, das sollte man auch im Schirm haben. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen. Ich glaube, ihr habt ja sogar die Möglichkeit, einen Rettungssanitäter zu machen, wenn man irgendwie in die Hundertschaften geht oder so.
Ja, es gibt auf jeden Fall Zusatzqualifizierungen, genau. Also es gibt ich weiß nicht, ob das dann wirklich Rettungssannis sind, Ausgebildete, die dann bei der Hundertschaft dabei sind, aber es gibt auf jeden Fall spezielle Sanitätsgruppen und ich weiß zum Beispiel SE, also die Spezialeinheiten, SEK, die haben natürlich dann auch wirkliche Notfallsanitäter mit dabei teilweise.
Also wir haben ab und zu Praktikanten tatsächlich, entweder von SE oder ich glaube auch Hundertschaften von der Bundespolizei war meiner da, die dann diesen Rettungssanitäter wirklich machen und deshalb das Rettungsdienstpraktikum bei uns ableisten müssen, kann ich deshalb nur empfehlen. Es gibt auch sogenannte TCCC-Kurse. Das sind dann extra so Tactical Combat Kurse, wo man dann tatsächlich...
Tactical Combat Casualty Care, ne?
Ja, irgendwie so, genau. Wo dann tatsächlich extra solche Szenarien geübt werden. Das finde ich dann, glaube ich, wenn man sich dafür wirklich begeistert, und das nicht nur trägt, weil es cool aussieht, einen Tourniquet zu tragen oder den Blutgruppenpatch übrigens, wo man sich aus, das möchte ich mal gerade kurz sagen, also wenn man einen Blutgruppenpatch trägt als Polizist, dann outet man sich gegenüber dem Rettungsdienst eigentlich als, der hat erstens keine Ahnung und zweitens irgendwie merkwürdige Heißdüse.
Mhm. Kannst du jetzt nochmal sagen, warum? Also ich weiß warum Und ich habe es selber auch vom Rettungsdienst mal so erzählt bekommen. Aber du kannst ja nochmal sagen, warum es vielleicht wenig sinnvoll ist, oder was heißt wenig sinnvoll? Warum es einfach nicht viel bringt, so einen Blutgruppenpatch zu tragen?
Also es hat tatsächlich gar keinen Mehrwert, weil es, erstens ist es so, es gibt kaum Rettungsmittel in Deutschland, die überhaupt Blut mitführen. Also in der Präklinik, da wo ja der entscheidende Blutverlust wahrscheinlich dann stattfindet, kriege ich überhaupt gar kein Blut. Das heißt, das bringt mir schon mal eigentlich deshalb gar nichts. Dann gibt es Rettungsmittel oder Einsatzmittel, die Blut mitführen, zum Beispiel Hubschrauber, nachts natürlich auch nur ganz wenig Verfügbarkeit. Oder in Heidelberg gibt es zum Beispiel ein Fahrzeug, das hat das. Das ist, in Köln wird man zum Beispiel jetzt in dieser Großstadt, wird man kein Einsatzmittel haben, das wirklich Blut mitführt.
Weil natürlich auch hier die Krankenhausdichte relativ hoch ist.
Ne? Relativ hoch ist. Und aber angenommen, es käme trotzdem eines, dann ist das ja auch nicht so, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Blutgruppen es gibt, dass da jetzt so ein riesiger Kühlschrank mitgeführt wird, wo alle Blutgruppen drauf sind, dann, ah ja, guck mal, ah, der hat einen Patch, sehr gut, hol doch mal B-positiv. So, das ist einfach nicht der Fall, sondern man bekommt Null-Negativ. Denn Null-Negativ ist so die Universalblutgruppe, das ist die beliebteste Blutgruppe, weil die kann man jedem ohne Bedenken applizieren.
Wenn ihr die also habt, geht Blutspenden.
Richtig, ganz, ganz wichtig. Und dann ist es so, wenn ich aber trotzdem ins Krankenhaus kommen würde und ich müsste jetzt schnell Blut bekommen, dann würde man natürlich erstmal null negativ geben und dann führt man einen sogenannten Bedside-Test durch, der ist vorgeschrieben. Da gibt es wirklich, um Fehltransfusionen zu vermeiden, das ist ganz klar vorgeschrieben, dass dieser Bedside-Test gemacht werden muss. Das heißt, egal was mit wie viele Patches man drauf hat und ob man doch die Stirn tätowiert hat, es wird einmal bestimmt, auch weil sich zum Beispiel der Rhesusfaktor im Laufe der Jahre ändern könnte und der Test dauert nicht mal 3 Minuten. Dann hat man schon die erste grobe Einordnung, da wird vielleicht noch ein Labor gemacht, um es ganz genau zu bestimmen. Aber insofern ist es wirklich so, dass für den Erstangriff ist es komplett irrelevant. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch sinnvoll, dass es so läuft. Also Bedside-Test heißt der Test auch, weil er am Patientenbett durchgeführt werden muss. Und es ist ja auch sinnvoll, wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, wir kennen ja alle zu viel Zeit auf der Landwache, denkt sich, hör mal, ich habe irgendwie heute einen lustigen Tag, gehe ich doch mal hin und tausche deren Patches und guck mal, wann sie es merken, dass sie eigentlich die falsche Blutgruppe haben. Und genau dann passiert nämlich etwas und dann würde man dem fehltransfundieren. Das wäre dann auf jeden Fall ein Spaß auf Kosten des Lebens des Kollegen vermutlich. Und genau für sowas ist es halt sinnvoll. Also das ist wirklich beim Blutgruppen, da vertraut man nicht auf Patches oder sonstiges, sondern man würde sich vermutlich wundern, wenn man dann null negativ misst zum Beispiel oder null positiv und da steht AB positiv drauf, dann würde man es vielleicht nochmal hinterfragen vielleicht, aber in der Regel hat das keine Relevanz.
Ja, super interessant und super sinnig, das auch nochmal so zu erklären, deswegen danke dafür. Wie gesagt, ich wusste es schon, allerdings wusste ich nicht, dass sich der Rhesusfaktor auch über längere Zeit dann vielleicht ändern kann.
Wusste ich auch nicht, wurde mir tatsächlich aber auch letztens erst dann, als ich nämlich genau dazu ein Video gemacht habe, wurde mir das genau nochmal so dann mitgeteilt, fand ich dann auch interessant. Aber ja, wann braucht man schon mal Blut? Also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, wie viele Jahren, 28, 29 Jahren auf dieser Welt und ich bin jetzt noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich meine Blutgruppe hätte wissen müssen. Außer natürlich beim Blutspenden, wo du es dann eh erfährst.
Genau, aber da prüfen sie es ja auch nochmal vorher, ja.
Genau, aber in diesem Sinne, ja.
Ja, total interessant, weil vor allen Dingen nicht nur Patches ist ja auch so ein Ding, sondern ich habe es auch schon ein paar Mal von Kolleginnen und Kollegen gehört, die sich das dann tätowieren haben lassen oder tätowieren lassen wollten irgendwie auf den Oberkörper, ne, damit da auch auf jeden Fall der Arzt sofort intervenieren kann. Aber so wie man es jetzt gehört hat, das macht ja dann noch viel weniger Sinn.
Nee, es ist absolut nicht sinnvoll. Also die Patch-Industrie freut sich jetzt vielleicht nicht darüber und wir sind ja auch hier nicht im Battlefield, keine Ahnung. Wo dann wirklich, vielleicht bei der Bundeswehr würde es vielleicht Sinn machen, weil das kann sein, dass deren Strukturen so sind, dass die jetzt nicht so viel Null-Negativ mitnehmen können, dass sie dann tatsächlich das schon von jedem wissen, aber dann werden sie es sowieso auf jeden Fall von jedem vorher abgefragt haben. Insofern, ja. Also das ist wirklich so, wenn wir das, hatte ich letztens jetzt wieder, wenn da ein Polizist steht und er hat dann diesen Blutgruppen-Patch, dann schaut man sich so unter Kollegen nur so an, denkt, ja, dann redet man noch kurz so, hast du gesehen, der mit dem Patch da? So, ja, genau. Dachte ich mir auch, oh, was ist das denn für einer? So, wie wird sich das vielleicht Polizisten beim Rettungsdienst denkt, bei, keine Ahnung, anderen Sachen, wenn der da jetzt in der, angenommen, in so einer taktischen Weste stehen würde, würdet ihr euch auch denken, ja. Was will der hier eigentlich?
Entweder hat er schon ganz viele schlimme Dinge erlebt.
Genau.
Oder er übertreibt ein bisschen. Ja, klar. Wobei, mittlerweile habe ich es ja auch schon ein paar Mal gehört. Also es gibt ja wohl schon Bereiche, wo auch Rettungsdienste gerne ausgestattet werden wollten mit zum Beispiel irgendwelchen taktischen Schutzwesten oder sowas. Habe es jetzt aber tatsächlich draußen selber noch nie gesehen, dass es jetzt
vorgefallen ist. Ich glaube, in Duisburg-Marxloh oder so in den zuständigen Wachen, da sind die tatsächlich, glaube ich, schon so, dass sie damit, je nach Einsatzstichwort, sich damit ausrüsten. Also wenn man es braucht, wenn einem das mehr Sicherheit gibt, okay, also ich will das gar nicht so in Frage stellen. Ich persönlich muss aber sagen, als ich eure Weste anhatte, Jetzt gar nicht wegen der Platte, aber ich finde einfach so eine Weste extrem angenehm tatsächlich, weil man da alles so gut verstauen kann und so. Und das ist voll praktisch. Allein schon wegen der coolen Haltung natürlich, so die Hände da drin.
Das macht bitte niemand, der sich das jetzt gerade anhört. Dafür gibt es einen Schlag in den Nacken an alle meine Studierenden.
Ja, aber ich kann dir in der Praxis sagen, es machen sehr, sehr viele.
Ja, das sehe ich leider auch immer wieder. Es ist auch gemütlich. Aber gemütlich heißt ja nicht immer gut, ne?
Also nee, das stimmt.
Hände
das
im positiven Bereich, du hast es gerade schon erwähnt. Aber das stimmt tatsächlich. Also hört man ja tatsächlich auch so öfter mal als Vorwurf draußen, seit wir die zumindest in NRW die Außentragehüllen haben, die sogenannte ATH. Wir lieben unsere Abkürzung, das ist ja bei euch nicht anders. Da wird viel vorgeworfen, dass das ja total martialisch aussieht. Warum müssen alle Polizisten jetzt aussehen wie Soldaten und sowas? Vorher hatten wir genau die gleiche Schutzweste auch schon seit Jahren, nur da hat man sie halt drunter getragen, ne, unterm Hemd. Mittlerweile trägt man sie außen, weil es eben sehr nützlich ist, dass man da auch sehr viele Sachen verstauen kann. Also es hat wirklich nur einen rein praktischen Vorteil und hat überhaupt nichts damit zu tun, vor allen Dingen, weil man sie dann auch ausziehen kann, wenn es mal so 35 Grad sind auf der Wache, dann kann man die auch mal ablegen und vielleicht mal kurz lüften oder sowas, ne, und die ist natürlich auch schwer. Also nicht so schwer, je nachdem, was man da natürlich auch drin hat, dass man das jetzt nicht aushalten könnte. Aber das ist natürlich, wenn man die 8, 9, 10 Stunden trägt, schon mal ein bisschen was anderes, wenn man sie mal zwischendurch vielleicht ablegen kann und ein bisschen entspannen kann. Ne?
Ja, wenn du das sagst, ich habe leider keine.
Ich kann dir mal eine mitbringen vielleicht.
Ja, ja, ja. Dann bin ich aber unter Kollegen auch direkt als kompletter Heißdüse verbrannt. Genau. Also insofern.
Fahr mal raus mit so einer Weste, das definitiv kommt bestimmt gut an, hundertprozentig. Aber wo wir gerade mittendrin in diesem Thema sind, was sind denn so Sachen oder gibt es da überhaupt Sachen, wo du sagen würdest, boah, das ist was, was die Polizei auf jeden Fall gerade in Einsätzen, wo vielleicht der Rettungsdienst dann eben auch noch mit dazukommt oder aktiv ist, was die Polizei noch verbessern könnte? Also irgendwelche Tipps, die du Kolleginnen und Kollegen jetzt von mir geben könntest, wie man vielleicht auch rettungsdiensttaktisch das Ganze ein bisschen positiv unterstützen kann.
Rettungsdiensttaktisch, da unterstellst du schon mal, dass wir eine Taktik hätten. Das ist schon mal das erste Problem im Rettungsdienst. Selten haben wir Taktik. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Das kenne ich irgendwoher,
das
ja.
Das ist unser Motto. Also was natürlich der Dauerbrenner ist, dieses Polizei, die es ja immer schafft, einen zuzuparken und niemand hat den Schlüssel. So, dann willst du irgendwie fahren. Wir gucken immer, dass wir in Fluchtrichtung stehen als Rettungswagen und auf einmal hast du hinter dir, vor dir Polizei stehen und dann ist immer die Suche, wer hat denn den Schlüssel? Dann, ja, wir hatten hier den Schlüssel von dem und dem Auto. Das ist natürlich dann immer etwas blöd, aber es ist irgendwie so das, was die Polizei am besten kann, ideal zuparken. Dann, das ist natürlich etwas eher für die Feuerwehr. Man muss sich vorstellen, Feuerwehr, also das kann man sich wirklich merken, dass bei jeder Feuermeldung oder bei allem, wo es irgendwie darum geht, Brandmeldeanlage, da ist wirklich Feuermeldung. Und man weiß, da kommt ein Löschzug. Also wenn ich einen Papierkorb brenne, kommt eigentlich immer ein Löschzug bei Wohnungsbrand oder sonst irgendwas. Auch wenn es nur gemeldet ist. Rauchentwicklung, Schornstein, der brennt. Immer ein Löschzug.
Ja, man weiß ja auch nicht, welches Ausmaß das Ganze hat, ne? Weil nur die Einsatzmeldung muss ja auch nicht mit der Realität übereinstimmen. Und die könnten ja auch von da aus wieder einen größeren Einsatz bekommen. Da müssten sie auch zusammen wieder hinfahren. Ne?
Ja, es ist so tatsächlich, es gibt tatsächlich eine Feuerwehrdienstvorschrift, die ganz klar sagt, wie viele Menschen eigentlich für so ein Standardfeuer gebraucht werden. Da gab es mal eine Studie, Orbit-Studie, Ewigkeiten her. Und deshalb, es kommt immer ein Einsatzleitfahrzeug, denn einer muss die alle führen. Denn auch da ist man ja, das kennt ihr ja auch, Zugführer, Gruppenführer, dass jede Führungsebene eine nächste übergeordnete Führungsebene haben muss, läuft ja so pyramidenförmig zusammen. Mhm. Es kommt also immer ein Führungsfahrzeug, dann kommt immer ein Löschfahrzeug, das quasi in die Brandwohnung geht, den Erstangriff macht. Die ziehen Atemschutz an und auch das ist wiederum eine Vorgabe. Wenn unter Atemschutz vorgegangen wird, braucht man immer einen Sicherheitstrupp, der quasi den Trupp absichert, falls irgendwas passiert, der nur für die eigenen Leute da ist. Dann, die kommen schon mal in einem zweiten Fahrzeug. Dann, wenn du natürlich einen Angriffstrupp hast, brauchst du auch den sogenannten Wassertrupp, der dann entsprechend die Wasserleitung legt und so weiter. Dann, die kommen nochmal in einem anderen Fahrzeug. Dann kommt, das ist baulich vorgeschrieben, in der Bauordnung, dass ein zweiter Rettungsweg ab einer gewissen Höhe gegeben sein muss. Zum Beispiel gibt es, weiß ich, in der Eifel.
Höhe im Sinne von jetzt in
Gebäudehöhe,
einem Haus.
Gebäudehöhe. Ja. Ich glaube, ab dem dritten Obergeschoss oder zweiten. Deshalb muss eine Drehleiter vorgehalten werden. Wenn die Feuerwehr die örtliche keine Drehleiter vorhält, bekomme ich keine Baugenehmigung, so hoch zu bauen. Es sei denn, ich baue einen zweiten Sicherheitstreppenraum. So. Und deswegen kommt für den zweiten Rettungsweg auch immer eine Drehleiter. Also da sind wir schon mal bei einer riesigen Anzahl Fahrzeuge, die immer kommen müssen, sobald jemand unter Atemschutz vorgeht, sobald es brennt. Und die Drehleiter zum Beispiel, um wirklich diesen zweiten Rettungsweg darstellen zu können, muss, das ist jetzt ein Nerdwissen, mit dem Kranz, also dem, womit sie sich dreht, genau vor dem Fenster stehen, wo sie jemanden rausholen möchten. Nur dann, wenn sie sich dreht, steht sie genau perfekt gerade vor diesem Fenster und kann jemanden retten. Ist natürlich blöd, wenn genau dort die Polizei steht und Da habe ich tatsächlich sogar auch ein Bild. Kann ich dir gleich mal zeigen. Mhm. Einblenden kann man es ja leider nicht. Da hat ein Krankenhaus gebrannt. Auch dort Polizei hat exakt vor dem Brandobjekt geparkt. Und was hat dann die Feuerwehr gemacht? Relativ pragmatisch. Das Kollege hat mir einen Polizist aus Aachen geschickt, der auch selber Notfallsanitäter ist. Die Feuerwehr hatte auch direkt neben diesem Streifenwagen geparkt und die Stützen ausgefahren und damit diesen Streifenwagen komplett eingezwerscht. Also mit diesen Stützen. Der stand dann genau zwischen den Stützen der Streifenwagen, weil er so im Weg stand. Und
selber schuld, ne?
Aber. Definitiv. In den USA würden sie einem sogar dann durch das Fenster noch den Schlauch legen. die sind da etwas pragmatischer. Insofern der große Hinweis, sobald man irgendwie sowas hört, das könnte eine größere Einstellung werden, so weit weg wie möglich parken, wie es nur geht. Oder irgendwo in einer Parklücke, damit man entsprechend nicht die Rettungswege zuparkt, damit man weiß einfach, die müssen vor dem Haus stehen. Und das ist ein Löschzug, der hat 100 bis 150, 200 Meter gegebenenfalls. Und auch wir als Rettungswagen, wenn man mal funkfrei unterwegs ist und man wird dahin alarmiert und man weiß, jetzt kommt Feuerwehr, wir parken auch nicht vor dem Haus. Wir fahren dann, auch wenn die Leute winken, wir fahren dann erstmal 100, 200 Meter dran vorbei, weil das sieht halt echt immer doof aus, wenn wir dann da im Weg stehen. Und dann kriegen wir auch richtig einen drüber, insbesondere in Einbahnstraßen, kleinen, engen Straßen, weil man kann da nicht mehr groß manövrieren. Und deswegen dann der zweite Tipp für die Polizei, bitte immer so weit weg wie möglich parken, wenn das irgendwie so eine Einsatzstelle werden könnte, auch für den Rettungsdienst. Und der dritte Tipp ist, bitte klopfen beim Rettungswagen, bevor ihr reinkommt. Viele reißen aber die Tür auf oder so. Hallo Polizei, seid ihr schon soweit? Genau, das wäre tatsächlich ganz nett zu klopfen.
Ja, drei sehr gute Tipps auf jeden Fall. Wobei Tipp 1 und Tipp 2, das können sich auch alle, die jetzt gerade zuhören und vielleicht noch eine Einsatzlehre-Klausur schreiben müssen, nochmal genauer merken, weil das ist auch genauso, wie es standardmäßig in der Einsatzlehre bei der Polizei gelehrt wird. Wenn die Feuerwehr da hinkommt, erstmal, Polizei hat da, sag ich mal, relativ wenig zu sagen. Feuerwehr ist dafür zuständig, ne? Rettungsdienst im Zweifelsfall ja auch. Das sieht natürlich anders aus bei irgendwelchen taktischen Einsatzlagen oder sowas. Aber da muss man dann natürlich auch sagen, da ist der Rettungsdienst meistens dann auch zumindest nicht mehr in den Zonen, in denen die Polizei da agiert, vorgehalten, sondern dann irgendwo vielleicht am Rand der grünen Zone, zur gelben Zone oder ähnliches.
Das sagst du so. Ne? Also ich habe auch schon viele Kollegen von dir gesehen, die da völlig overpacen mit dem Feuerlöscher angerannt kommen. Wo ist das Essen auf Herd? Ich mach's aus. Jeder, wie er meint, aber ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, auch ich habe diesen Helden-Move mal gemacht. Also diese Gase und so, das mag... Auch die Sicht mag noch gar nicht so beeinträchtigt sein, aber das zwiebelt relativ schnell in den Atemwegen. Mhm. Insofern
Kohlenmonoxid, ne, wenn du wirklich irgendwo eine hohe Anreicherung hast, dann reicht ein Atemzug und dann bist du weg.
Genau. Insofern sollte man sich gut überlegen, inwieweit man den Helden spielen möchte. Ich weiß, dass man irgendwie so diesen Drang hat, was zu tun, aber manchmal ist man dann vielleicht eher für andere Dinge besser und fühlt sich dann vielleicht blöd an, dass man jetzt nicht da reinrennen kann, aber ist dann, glaube ich, im Sinne des Eigenschutzes, weiß nicht, ob das auch eure Regel ist, bei uns ist immer Eigenschutz geht immer vor.
Auf jeden Fall, hundertprozentig Eigensicherung bei uns, ne, höchstes Gut und danach kommen erstmal die anderen Sachen, vielleicht Kommunikation, Improvisation, Fachliches, so als drittes natürlich alles sehr schnell hintereinander, zumindest ist das so, wie ich das einordne, so wie es aber auch viele Kolleginnen und Kollegen sehen, ja.
Kommunikation und Improvisation, sehr gut, das werde ich mir auf jeden Fall merken, den Spruch. Das ist unsere neue Taktik.
Ja, ist auch wichtig, ne? Also muss man auch sagen, so wie du es ja auch vorhin schon angesprochen hast, es gibt ja nicht den typischen Alltag und natürlich kann man sehr viele Dinge in der Ausbildung bei uns auch in der Theorie abbilden von den verschiedenen Einsatzanlässen und dann kommt man hin und dann ist doch alles ganz anders, als man es vorher dachte oder als man es vielleicht auch schon kennt aus der eigenen Erfahrung. Deswegen ist Improvisation definitiv so eine der wichtigsten Fähigkeiten für jeden Polizeibeamten, die man so für sich selber vielleicht auch entwickeln muss erstmal.
Gut zu wissen.
Ich wünschte, es wäre anders.
Nee, ist alles gut.
Wo du gerade schon davon gesprochen hast, dass du selber auch vielleicht immer so Held spielen wolltest. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, welche Fernsehsendung es war, einen Ausschnitt auf jeden Fall gesehen, den hattest du selber auch geteilt auf deinem Instagram-Kanal. Und da ging es so darum, wenn man jetzt jemanden, ich sage jetzt mal grundsätzlich von uns, weil ne, das ist ja ähnlich vielleicht, fragt, ey, was war denn dein krassester Einsatz? Und ich finde, da hast du tatsächlich eine ganz gute Sache zu gesagt. Also vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen. Wenn dich jetzt jemand fragt oder generell, wenn immer so gefragt wird, jemandem aus dem Rettungsdienst, vielleicht auch Notärzte, Krankenhaus, Polizei, wir sind da alle so im gleichen Boot und sagt, boah, erzähl mal von deinem krassesten Einsatz. Was würdest du dem mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde ihm den Einsatz erzählen. Nee, Spaß. Das war ja
klar, wie wir alle.
Genau. Das ist, glaube ich, also scheinbar ist das auch bei der Polizei ein Thema, wusste ich gar nicht. Das ist aber echt ja so die Klassikerfrage auf jeder Party. Deshalb, wenn ich schon gefragt werde, also ich erzähle auch gar nicht mehr, dass ich Rettungsingenieurwesen studiert habe, kommt Rettungsingenieur? Das habe ich noch nie gehört. Ich sage mal, Maschinenbau. Können die Leute was mit anfangen? Ist was Bodenständiges? Und ich erzähle auch eigentlich schon gar nicht mehr, dass ich so im Rettungsdienst unterwegs bin, weil das ist wirklich dann immer so dieses, ach echt, ich könnte das ja nicht. Was war denn so das Krasseste, was du je erlebt hast? Und ich sage immer, das ist doch, also ich frage doch nicht irgendwie einen Menschen, der in solchen Berufen arbeitet, die ja exponiert sind, mehr als andere mit extrem viel Leid im gegebenen Fall. Den frage ich doch nicht nach seinem schlimmsten Erlebnis, weil ich gehe auch nicht zu einem ersten Date und sage, boah, lass uns mal über den Tod deiner Mutter sprechen. Was hat dich so richtig krass belastet in deinem Leben? So, dass die Stimmung auch direkt im Eimer. Und das würde man aus Respekt ja nicht tun. Und ich finde nicht, dass das in Ordnung ist, nur weil der Gegenüber jetzt zu einem Beruf arbeitet. Und deshalb finde ich, dass man auch hier davon Abstand nehmen sollte, diese Frage zu stellen. Dann sagen die meisten, okay, was war dein lustigstes Erlebnis? Ja, keine Ahnung. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich tue mir sowieso schwer, grundsätzlich so über Einsätze so mit Laien zu sprechen. Ich, ist, denke ich, bei euch ähnlich. Wenn man sich natürlich jetzt mit Rettungsdiensten trifft, dann eskaliert das relativ schnell in eine reine, aber ich habe noch eine krassere Geschichte. Aber meine Geschichte war noch krasser. Also ich hatte den Fall aber noch mal 10 Stufen krasser. Und ich tue mir aber schwer damit, irgendwie das mit Laien zu besprechen, weil es, ja, ich weiß es nicht. Ich finde das nicht so erzählenswert einfach. Also wenn mich auch jetzt irgendwie jemand fragt, also meine Eltern oder meine Mutter, und wie war der Dienst? Sag ich, habe ich immer gesagt, ja, war okay. So, ja, nichts Spannendes passiert. Sag ich, was soll ich dir jetzt da groß erzählen? Das ist halt einfach ein normaler Dienst gewesen, ja.
Ja klar, viele Sachen, die sind dann auch vielleicht gar nicht mehr so herausragend für einen selber, wenn man sie schon etliche Male erlebt hat. Aber tatsächlich, ja doch, das gibt es bei der Polizei auch. Wobei ich glaube, viele Polizeibeamte, die sind schon bereit, auch einiges zu erzählen. Und es wird aber auch immer sehr oft gefragt. Man merkt aber sehr krass, also gerade so auf Partys oder wenn man jetzt, muss ja jetzt nicht die krasse Abgehparty sein, sondern einfach auch mal so ein kleines Sit-in, ne, irgendwo zu Hause. Da hat man das schon sehr häufig so, wenn man Polizeibeamte dabei hat, erst recht, wenn es mehr als einer ist, so dass sich die beiden dann miteinander unterhalten können. Dann geht es wirklich innerhalb von Sekunden auf Thema Polizei, auf Thema Beruf, weil man natürlich auch sehr krass so in seiner Bubble ist. Und dann hat man eigentlich den ganzen Abend kaum noch ein anderes Thema. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er dann Sachen teilen möchte, darüber erzählen möchte oder nicht oder sich austauschen möchte. Aber generell dieses ganze Thema, was irgendwie mit Blaulicht zu tun hat, Rettungsdienst, Ärzte, Polizei, Feuerwehr wahrscheinlich auch, das ist natürlich immer so ein Thema, wo viele direkt ja, interessiert sind zumindest mal und wo man natürlich auch viele Sachen erzählen kann, die für einen selber nach über 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr so besonders sind, weil man sie eben mittlerweile so als Teil seines eigenen Lebens und Berufslebens auch ansieht. Aber für alle anderen, die damit nichts zu tun haben, so grundsätzlich oder jeden Tag, ist das natürlich schon etwas, was sie niemals erleben werden oder was sie vielleicht nur so aus dem Fernsehen kennen, aus Film und Fernsehen, wie auch immer. Deswegen ist das, kann ich schon nachvollziehen, warum so eine Faszination dafür vorhanden ist bei vielen. Aber das, was du sagst, finde ich halt ganz, ganz wichtig, weil du fragst ja nicht jemanden direkt nach seiner schlimmsten Erfahrung. Und es kann durchaus sein, dass das die schlimmste und krasseste Erfahrung des Lebens dieser Person ist. Und bei uns ist es sehr häufig diese Frage, vielleicht nicht krassester Einsatz, sondern, oh krass, musstest du schon mal auf jemanden schießen?
Ist bei der Bundeswehr, glaube ich, ähnlich, ja.
Ja, genau, kann sein. Also ist natürlich nochmal eine Besonderheit, Bundeswehr, Polizei, ne, mit Waffe. Aber das sind Sachen, also nur mal rein statistisch gesehen, um das jetzt mal so zu erwähnen. Es passiert Gott sei Dank natürlich in Deutschland relativ selten. Man hat vielleicht so 13 plus minus 12, 13, 14 Personen in Deutschland auf das ganze Jahr gesehen, die von der Polizei erschossen werden oder wo es solche Einsätze dann gibt, wo sowas passieren könnte. Und da muss man sagen, ein Drittel aller Polizeibeamten, die einmal ihre Schusswaffe auf einen Menschen richten und dann auch abdrücken mussten, sind nie wieder dienstfähig. Ein weiteres Drittel ist dienstfähig, aber eingeschränkt. Vielleicht dann nicht mehr draußen im Streifendienst, sondern irgendwo vielleicht im Innendienst oder sowas. Und ein weiteres Drittel kann danach in Anführungsstrichen normal weiterarbeiten. Na, zumindest tun sie das. Ob das dann wirklich so ist, das kann sich auch erstmal später herausstellen. Also wenn du das jetzt mal, diese Statistik so daneben stellst, dann sind das Sachen, womit Leute ihr ganzes Leben lang vielleicht nicht mehr klarkommen, nicht abschließen können. Und dann kommt irgendjemand, natürlich wahrscheinlich nicht mit böser Absicht, ne, sondern einfach nur so aus der Hüfte geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie sieht's denn aus, diese krasse, traumatische, belastende Erfahrung? Erzähl mal davon, jetzt hier auf der Party für alle, ne?
Genau, mal kurz Stille, kurz das Mikro hier, hat eine krasse Geschichte zu erzählen, alle zuhören. Ich habe mich da letztens tatsächlich mit einem Kollegen drüber unterhalten. Das war so ein leichtes, ne, kein Streitgespräch, aber es war zumindest eine angeregte Diskussion, weil er auch so anfing, ja, ich würde direkt schießen und keine Ahnung was. Und wo ich mir denke, also du willst mir jetzt wirklich erzählen, dass du gar keine Probleme damit hättest, jetzt einfach mal auf einen Menschen einen Menschen zu schießen, und man muss sich ja nichts vormachen. Also die Ideal ist ja, der goldene Schuss, ich schieße ihn direkt so perfekt, dass er direkt umfällt, und sondern du musst ja unter Umständen mehrfach schießen oder in der Stresssituation vielleicht an eine Stelle, wo du jetzt nicht hinschießen wolltest, am Ende erschießt du den jemanden. Das wäre für dich so gar kein Problem, ja. Und das unter Umständen vielleicht auch bei jemandem, der jetzt psychiatrisch so stark erkrankt ist, dass er gar nicht weiß, warum er das tut. Also das vielleicht gar nicht in böser Absicht macht, sondern er das in einer Wahrnehmung macht, die ihn jetzt dazu verleitet, vielleicht mit einem Messer auf jemanden zuzulaufen. Sag ich, weiß ich nicht, ob ich das so entspannt sehen würde, sage ich dir, wie es ist. Ich glaube, ich würde da genauso zögern, weil ich ja weiß, derjenige macht das ja gerade nicht aktiv aus einer aktiven Handlung, weil er gerade klar denkt, sondern unter Umständen eben nicht. Und dieses Verständnis ist, glaube ich, irgendwie noch nicht so breit getreten. Das sind ja auch dann regelmäßig Kommentare, wo es dann alle besser wissen, wie hätte man am besten vorgehen sollen, ne?
Das ist wie bei der Fußball-EM, ne? Sobald die Fußball-EM läuft, da hast du auf einmal 82 Millionen Richtig. Bundestrainer, die es alle besser wissen als derjenige, der den Job hat, ne?
Genau. Und man kann sich auch nie hereinversetzen. Also es sind ja so viele Dinge, wenn man sich zum Beispiel Flugunfalluntersuchungen anschaut und so Berichte mal durchliest, weil wir versuchen im Rettungsdienst uns da so ein bisschen anzunähern an diese Philosophie von Crew Resource Management. Flugunfalluntersuchungen, die beginnen wirklich immer bei Null. Wo kommt dieses Flugzeug her? Was hat dieses Flugzeug in seinem ganzen Leben erlebt? Wie sind diese Piloten? Was hatten die für Probleme? Warum sind die dahin und so weiter? Also die schaffen erstmal eine komplette Grundlage. Und diese Grundlage fehlt einem ja auch, wenn man gewisse Dinge in Frage stellen möchte oder beurteilt. So, man weiß gar nicht, wo kommen die gerade her? Wie sind die vielleicht gerade vorbelastet, weil das und das alles wirkt? Und wie fühlen die sich gerade in dieser Situation? Also, wenn man einfach mal anfängt, nicht immer zu denken, das ist ja so typisch deutsch, alle denken sich nichts und sind einfach nur dumm, sondern einfach mal sich überlegt, okay, der wird sich was dabei gedacht haben, dann ergeben viele Dinge, wenn man das dann versucht, aus dieser Brille zu sehen, sogar auch Sinn und viele Handlungen, wo du trotzdem objektiv sagen würdest, komplett falsch oder würde man so nicht machen. Da gibt es auch im Rettungsdienst zum Beispiel relativ prominent, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit du hast, aber
wir haben Zeit.
Relativ prominent, denk an Lönne, ist ein Fall, der jetzt, ist glaube ich schon 3-4 Jahre her, im Norddeutschland stattgefunden hat. Kurzfassung ist, Eltern haben 5 Monate altes Kind, rufen, das Kind hat einen Fieberkrampf, kennen sie schon vom Geschwisterkind, rufen den Rettungsdienst. Ist ein komplizierter Fieberkrampf, heißt, das Kind krampft immer noch bei Eintreffen. Kommt erst der Rettungswagen, der Notfallsanitäter gibt ein krampflösendes Medikament, Rektal, also alles so, wie es die entsprechende Leitlinie bzw. die Standardarbeitsanweisung auch vorsieht. Kind hört auf zu krampfen, ist alles gut, Situation ist entspannt, dann kommt der Notarzt. Und der Notarzt weiß, okay, wir müssen ins Krankenhaus fahren, 45 Minuten entfernt, und besteht dann darauf, falls das Kind nochmal krank, einen Zugang zu legen. Also allein hier würden jetzt schon viele sagen, rein objektiv, ist jetzt irgendwie eine Maßnahme, also ob man dann wirklich über diesen Zugang, das kann man machen, muss man nicht, wenn das Kind nochmal krampft, im Zweifel kann man halt nochmal ein krampflösendes Medikament rektal geben oder auch über die Mundhöhle kann man es geben. Also, oder über die Nase. Also es gibt mehrere Zugangswege, die jetzt nicht in einem Zugang gipfeln müssen. Aber gut, er bestand jetzt eben darauf, jetzt hat das nicht funktioniert. Und dann hat er jetzt nicht gesagt, okay, dann ist das jetzt so, dann packen wir den jetzt so ein und fahren. Nein, jetzt bestand er darauf, in den Knochen zu bohren. Und das ist schon wirklich eine Maßnahme, wo man sagt, wirklich bei einem wachen Kind jetzt in den Knochen, also das würde man nicht tun. Also das würde vermutlich, also das ist auch nicht haltbar, dass diese Maßnahme jetzt in irgendeiner Weise indiziert war, nur um so diesen Zugangsweg zu haben für den Fall, dass das Kind nochmal einen Fieberkrampf hat, was jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Und am Ende des Tages hat er dann auf diesen Zugang bestanden. Es hat leider aus dem Team keiner wirklich widersprochen. Aus dem, was man so rauslesen kann, war vermutlich kein Konsens über diese Maßnahme. Aber da sind wir wieder bei schweren Hierarchiegefällen leider auch im Rettungsdienst. Komplettes Teamversagen, kein Speak-up. Das bedeutet, nicht klar mal dieser Maßnahme widersprochen.
Und remonstrieren.
Richtig, Remonstrationsprinzip heißt es bei der Polizei, genau, oder in Behörden. Und deswegen wurde dann in den Knochen gebohrt. Und das ist mittlerweile aus der Leitlinie raus, weil es schon immer in Frage gestellt wurde. Viele denken immer, das ist zum Beispiel eine Challenge unter Soldaten, dass es so weh tut, wenn man in den Knochen gebohrt bekommt, den Zugangsweg. Das tut tatsächlich nicht weh. Das, was weh tut, ist das Anspülen des Zuganges, wenn wirklich dieses Knochenmark, das Umliegende, freigepresst wird. Also das sind wirklich extreme Schmerzen. Und um das quasi zu verhindern, kann man ein Betäubungs-, also Lidocain spritzen. Das soll die Stelle betäuben. Lidocain ist aber auch ein Antiarrhythmikum. Also es wirkt also quasi auch auf das Herz. Und es war schon immer umstritten, ob das überhaupt diesen Betäubungseffekt erfüllt, weil auch dieses Medikament presst sich ja erstmal den Weg frei. Und Am Ende des Tages, long story short, hat er dieses Medikament, worüber schon man hätte streiten können, überdosiert, das dann dazu geführt hat, dass das Kind verstorben ist. Also, und das muss man sich mal für die Eltern vorstellen. Krass. Eine völlig eigentlich Routinesituation, Fieberkrampf, alles richtig gemacht. Von, ja, wir müssen kurz noch was machen, bleiben Sie mal hier draußen stehen, zu, ach übrigens, Ihr Kind ist tot, sorry. Und das ist ganz genau dokumentiert auf denkanlönne.de.
Lönne ist die Örtlichkeit, wo das passiert ist?
Der Junge.
Okay, die Eltern, der Name des Jungen. Ja.
Der Notarzt wurde auch jetzt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Hm. Hat jetzt auch dann, als Notarzt darf er nicht mehr tätig sein für einen Zeitraum, der so lange geht, dass er in Rente ist, also nie wieder als Notarzt tätig sein wird.
Also Approbation wurde jetzt nicht entzogen, nein, ärztlich, aber nein, die Notarzttätigkeit, genau, wurde untersagt.
Die Notarzttätigkeit, ja. Muss eine Summe spenden oder zahlen, an der dann irgendwas wo Gemeinnützigem zugutekommt. Aber das ist ein relativ gutes Beispiel dafür, was ich ja vorhin gesagt habe. Wenn man sich jetzt seine Perspektive einnimmt, auch so tragisch das alles ist, und das so versucht nachzuvollziehen, dann ergibt das vielleicht sogar Sinn, dass der extrem Angst davor hatte, scheinbar, dass das Kind ja nochmal krampfen könnte und Angst davor hatte, dann nicht handeln zu können und das deshalb so durcheskaliert ist. Aus dieser Brille macht das auch noch Sinn, obwohl am Ende des Tages natürlich rein objektiv das überhaupt nicht indiziert gewesen ist. Und das ist eigentlich so die ganze Tragik bei der ganzen Sache. Und deshalb, weil wir ja vorhin dabei waren, deshalb, man müsste sich, glaube ich, viel öfter auch mal so in Dinge hineinversetzen, auch wenn man Geschichten erzählt bekommt, wie idiotisch sich jemand verhalten hat, einfach mal reflektieren, gibt es denn ein Szenario, in dem das vielleicht sogar, vielleicht nicht eine objektiv nachvollziehbare, aber in der Sekunde sinnvolle Entscheidung hätte sein können, und dann klärt sich eigentlich schon relativ viel.
Ja, ich gebe dir da so recht. Also da gibt es natürlich auch gerade bei der Polizei viele Beispiele, an die ich jetzt direkt denke, ohne da jetzt zu tief in diese Materie eintreten zu wollen, weil beispielsweise jetzt letztes Jahr im Dezember, da wurde ja jetzt das Urteil gesprochen, zumindest vorerst, es wurde ja in Revision gegangen zu dem Fall aus der Dortmunder Nordstadt von vor über 2 Jahren mit dem Mohamed Dramee, der da erschossen wurde von der Polizei. Und da haben natürlich auch sehr viele Leute sehr viele Meinungen zu. Im Endeffekt wurden jetzt alle Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten, die damit zu tun hatten, freigesprochen. Wie gesagt, Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen, zumindest was den Einsatzleiter angeht, der eben da gewisse Entscheidungen getroffen hat. Und ich will das jetzt gar nicht hier an dieser Stelle bewerten oder da zu tief eindringen in die Materie, wie gesagt. Aber das ist so ein perfektes Beispiel dafür, weil ich mit so vielen Menschen darüber gesprochen habe, die alle dann immer nur so eine Teilgeschichte mitbekommen haben oder eine eigene Meinung dazu hatten und so, ja, da hätte man doch das und das machen können oder man hätte doch das und das machen müssen. Die alle nicht in der Situation waren, auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen so, ja, ich hätte das ganz anders gemacht. Aber wenn man in der Situation selber drinsteckt, dann ist es nochmal was völlig anderes, wie man diese Entscheidung trifft. Und das hat tatsächlich damals auch der Richter bei der Urteilsverkündung ganz gut gesagt. Also die haben bei der Findung des Urteils mit mehreren Juristen, die alle mehrere Jahrzehnte Erfahrung hatten, stundenlang darüber diskutiert, welche strafrechtliche Relevanz es hier jetzt für welche verschiedenen Bereiche und Aktionen und Maßnahmen geben könnte. Wie soll ein in Anführungsstrichen einfacher Polizeibeamter innerhalb von 2-3 Sekunden diese rechtliche Einordnung auf dem genau gleichen Level durchführen? Es ist gar nicht möglich. Und das lässt sich ja übertragen auf fast alle Bereiche, wo man jetzt irgendwie fachlich Dinge einordnen muss und dann halt innerhalb von zumindest relativ kurzer Zeit, müssen jetzt nicht nur Sekunden sein, aber vielleicht Minuten oder was, eine Entscheidung treffen muss, von der man weiß, dass sie halt auch sehr starke Konsequenzen haben könnte. Also diese Verantwortlichkeit erstmal zu haben und das dann auch umzusetzen und dann eben auch hinter seiner Entscheidung zu stehen, ist ja schon mal was recht Krasses, was viele Leute vielleicht auf zumindest diesem Verantwortlichkeitslevel, wo es wirklich um Leben und Tod geht, nicht nachvollziehen können. Aber genau deswegen sollte man sich immer, bevor man einfach so stammtischparolenmäßig seine Meinung raushaut zu sowas, vielleicht kurz Gedanken machen, vielleicht mal ein paar Schritte zurück machen, das Ganze mal irgendwie versuchen, aus mehreren Perspektiven zu betrachten oder vielleicht auch sich versuchen, da reinzufühlen in diese Situation, die diese Person hatte mit ähnlichen Erfahrungen oder sowas. Weil das kann ja auch sein, wenn so ein Notarzt vielleicht vorher schon mal einen Fall hatte, wo er sich genau nach den Leitlinien entschieden hat. Und das war damals aber das, was vielleicht dazu geführt hat, dass auch ein Kind gestorben ist. Und jetzt sagt er, mache ich nie wieder. Deswegen will ich unbedingt diesen Zugang haben, weil mir stirbt kein Kind mehr durch einen Fieberkrampf weg. Und dann kann man das Ganze vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise für sich selber bewerten und einordnen. Das finde ich ganz wichtig.
Also grundsätzlich muss man sagen, und das muss man ja auch demjenigen dann zugutehalten, also jedem, also keiner fährt irgendwie zu einem Einsatz und sagt, ja, gut, ist ein mögliches Szenario, dass das Kind stirbt. Das kann ja keinem von keinem kann das die Absicht gewesen sein. Und natürlich sind Fehler passiert, das Ergebnis wäre ja sonst nicht so, wie es ist, aber die Absicht wird ja keiner gehabt haben, genauso wenig wird irgendeiner die Absicht gehabt haben, zu irgendeinem Einsatz zu fahren und zu sagen, okay, ja, wenn es so und so nicht funktioniert, dann schießen wir halt, ne? Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen in den Kopf haben, dass diese Absicht, das ist ja immer es ist immer eine Kette eines langen Versagens und das, was man machen muss, man muss so weit analysieren, dass es so nicht mehr dazu kommt, aber der Affekt oder die Situation an sich, wenn so viele Dinge wirken, das ist halt, wenn man da so locker, flockig, kann man da sitzen. Das ist ja das prominenteste Beispiel, ist ja, denke ich, mit dem Sully, dem Piloten, dem sie auch nachher gezeigt haben, in 1000 Möglichkeiten und nach 1000 Versuchen oder so und so viel Versuchen, wie es denn hätte möglich sein können, trotzdem noch zu einem Flughafen zu fliegen, der dann auch sagt, ja, in der Situation war das überhaupt gar nicht möglich, an das alles zu denken. Und ja, das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen führen.
Könnte man ja auch sagen, da, ne, der Erfolg hat ihm recht gegeben, aber das ist auch genau die Problematik dabei. Wenn nichts passiert, dann gibt es auch niemanden, der sich darüber beschwert, grundsätzlich.
Aber ihm hat man sich ja trotzdem darüber beschwert. Ne?
Genau, also aber ich meine jetzt in den normalen Rettungsdiensteinsätzen, da wird das ja niemand davon erfahren, weil es jetzt nicht so öffentlichkeitswirksam ist, wie jetzt
das stimmt,
ein Flugzeug, was irgendwo mitten in New York auf dem Fluss landet. Ne? Aber eigentlich genau deswegen sollte man ja auch da immer alles nochmal analysieren, vielleicht im Nachhinein. Es gibt normalerweise, zumindest bei der Polizei ist es so, ja auch Nachanalysen, Nachbesprechungen und Debriefings und versucht dann wieder die Erfahrung, die man da aus den Einsätzen gewonnen hat, einfließen zu lassen in die nächsten Einsätze und so weiter und so fort. Aber das wird es ja sicherlich, auch wenn es vielleicht nicht der offizielle Weg ist, beim Rettungsdienst ähnlich geben. Man wird ja zumindest darüber sprechen und sagen, boah, das war jetzt vielleicht irgendwie so nicht. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal uns ein bisschen anders absprechen oder irgendwas anders machen, oder?
Ja, ich würde mir diese Selbstreflexion wünschen. Würde gerne sagen, dass das genauso ist. Debriefing ist etwas, was man oft hört. Aber so ein strukturiertes Debriefing, wie man es wirklich machen muss, habe ich jetzt in der Praxis selten erlebt. Also das ist immer, lass mal drüber reden. Und dann fängt hier irgendeiner an mit dem krassesten, das, was ihn am meisten gestört hat, fängt er an. Und dann wird irgendwie darüber diskutiert. Aber ein strukturiertes Debriefing besteht ja nicht daraus, dass wir uns direkt auf etwas stürzen, sondern dass man strukturiert vorgeht und das dann ein Teil sein kann. Und ja, es ist leider irgendwie so, ich weiß nicht, ob das bei der Polizei ähnlich ist. Das Problem ist, bei uns geht es ja immer direkt um Patientenschädigung oder nicht. Und da ist man dann direkt so, keiner will ja sich sagen lassen, er ist ein schlechter Retter. Insofern wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht reflektiert, dass das hätte anders laufen können, / sollen. Und ich habe deshalb so den Eindruck, so eine wirkliche Feedback- und Diskussionskultur, die gibt es leider, oder Fehlerkultur, die gibt es im Rettungsdienst einfach nicht. Und das muss man leider auch sagen, es wird leider auch viel totgeschwiegen. Ist auch leider gängige Praxis.
Ja. Ich denke, das wird es, ohne da jetzt irgendwie jemanden konkret angreifen zu wollen, aber ich denke, das wird es bei der Polizei sicherlich auch geben. Zum einen auch aus dem Grund, ne, wie gerade schon angesprochen, wenn irgendwo sich jemand beschwert oder vielleicht doch alles noch gut gegangen ist.
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Ja, genau, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber man arbeitet auf jeden Fall schon auch intern sehr stark daran, das zu verändern und auch so eine Möglichkeit zu schaffen, dass sich auch jemand irgendwo vielleicht mal melden kann oder dass bestimmte Dinge auch zumindest angesprochen werden. Also QS, ne, Qualitätsmanagement oder Supervision, die jetzt in den letzten Jahren immer wichtiger wird, auch bei der Polizei. Und ich finde, das ist auch 100% der richtige Weg, weil man kann nicht einfach sagen, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen sollte es auch so bleiben, unabhängig jetzt von vielleicht krasseren Extremfällen, wo jetzt wirklich mal was passiert ist oder was, wo das auch notwendig gewesen ist, sondern man sollte auch die Möglichkeit bekommen, über Dinge zu diskutieren und vielleicht Dinge zu verbessern und zu optimieren, auch wenn sie bisher immer so funktioniert haben. Das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem noch bessere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen oder vielleicht sich Dinge nicht auch über die Jahre geändert haben und es jetzt vielleicht auch ganz andere Faktoren gibt, die einwirken auf die Arbeit. Und deswegen muss man sich dann halt auch überlegen, wie kann man vielleicht auch sich anpassen an diese neuen Ansprüche, an diese neuen Notwendigkeiten, die dieser Beruf mit sich bringt. Und ich denke, das wird ja wahrscheinlich genau so ein Bereich sein, mit dem du zu tun hast jetzt in deiner Promotion beziehungsweise im Bereich Rettungsingenieurwesen. Das ist zumindest das, was ich mir darunter vorstelle, wenn du das so nennst.
Ja, so ganz bin ich, also ich bin in der Promotion da, ich versuche tatsächlich eher so Patientenströme, analysiere ich. Ich möchte dann daraus auch ein Feedbacksystem ableiten, eine Notwendigkeit dafür, aber ist jetzt nicht so mein primäres Hauptaugenmerk. Es gibt tatsächlich bei der Berufsrettung Wien, die spielen das quasi komplett durch, also Supervision, Intervision.
Und da warst du jetzt auch vor kurzem,
genau,
ne,
was man alles vidieren kann. Ja. Die haben tatsächlich einen sogenannten Field Supervisor. Und diese FISUs, Field Supervisor, die kommen tatsächlich zu kritisch kranken Patienten mit dazu und gewährleisten, machen halt Qualitätssicherung und debriefen das dann auch im Anschluss mit den Besatzungen. Und dann wird auf Fehler und Nichtfehler eingegangen. Das sind sehr hochqualifizierte Leute, die das machen. Und zusätzlich gibt es ein sogenanntes Medical Safety Board, wo entsprechend Fälle, die extrem gut oder vielleicht auch schlecht gelaufen sind oder die einfach, wo einfach irgendeiner mal drüber sprechen möchte, analysiert werden objektiv, dann von ärztlicher Seite, aber auch von Field Supervisor Seite und dann entsprechend aufgearbeitet werden, um dann Maßnahmen daraus entwickeln zu können, okay, wie hätte man das verhindern können oder was können wir Positives mitnehmen. In der Luftfahrt gibt es jetzt sogenannte CIRS, Critical Incident Reporting Systems, wo man so beinahe Unfälle melden kann. Also was habe ich festgestellt, wie hätte es verhindert werden können, was hat dazu geführt, dass es so gekommen ist. Und das ist sicherlich auch etwas, was man sich bei der Polizei überlegen könnte, dass man dann einen Field Supervisor hinschickt, der quasi Qualitätssicherung betreibt, dann entsprechend mit den Kollegen debrieft, okay, diese Maßnahme war jetzt ehrlicherweise, also man kann ja auch, das macht auch der Field Supervisor, er lässt auch Dinge manchmal laufen, solange es nicht zu einem klaren Schaden führt, um es danach überhaupt feedbacken zu können, um nicht so reinzugrätschen, weil er dann sagt, diese Maßnahme war jetzt nicht erforderlich oder du hättest an der Stelle einfach anders kommunizieren können und so. Da müssen natürlich auch die Kollegen für offen sein. Das ist eine Kultur, die muss sich über 10, 15, 20 Jahre aufbauen, definitiv. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man für sich den Anspruch hat, besser zu werden und dass man versteht, damit ich besser werden kann, muss ich Fehler erkennen, also Fehler machen. Und dazu muss man einfach mal sagen, ja, also das ist sowas, was ich am liebsten sage nach einem Einsatz, wenn sich alle wieder so halb auf die Schulter klopfen, na, im Großen und Ganzen lief es ja ganz gut. Ich sage, nein, es lief einfach im Großen und Ganzen scheiße. Von hinten bis vorne, das lief scheiße, das lief scheiße, das lief scheiße. Und dann hat man manchmal so Leute, die relativieren das, naja gut, aber so, weil sie den Eindruck haben, die möchten sich diesen Fehler nicht einfach mal eingestehen, dass wir hier schlecht gearbeitet haben. Ist ja gar nicht verkehrt. Wir haben es ja trotzdem, hatten wir einfach jetzt einen schlechten Einsatz, aber wir leiten doch oder versuchen doch jetzt das mitzunehmen, damit wir es beim nächsten Patienten besser machen. Und das ist etwas, was man einfach den Anspruch, den man an seine Arbeit haben muss oder den man für sich verinnerlichen muss. Sonst wird man einfach nicht besser. Sonst muss man ganz klar sagen, wenn man nie Fehler macht, dann ist man vermutlich nicht gut, weil man kann sich ja nur über Fehler dahin entwickeln, gut zu werden.
Hundertprozentig, ich gebe dir da vollständig recht. Also gerade bei meinen Studierenden, da versuche ich das auch immer anzusprechen, ne? Gerade in der Ausbildung, im Studium und bei uns am LAFP, wo dann auch die Ausbildung stattfindet und die Praxistrainings.
Los Angeles Fire Police, ne?
Exakt, genau. Genau das. LA, dann wäre es ja vielleicht für uns eher das LAPD besser, ne? Aber die sind da, um Fehler zu machen. Und viele trauen sich nicht, diese Fehler zu machen, weil sie sich dann denken, oh, dann komme ich vielleicht ganz schlecht an und dann denken die anderen, ich kann nichts und sowas. Nein, die Fehler, die man dort macht, die wird man draußen im Zweifelsfall dann nicht mehr machen. Das heißt, eigentlich ist es richtig geil, wenn man da auf irgendwelche Dinge stößt, die, und man will ja niemanden vorführen, aber wenn man da auf Problematiken stößt, vielleicht auch für sich selber, das ist ja bei jedem auch nochmal so einzeln vielleicht so ein Bereich, da einer, der kann vielleicht nicht so gut kommunizieren und merkt, ah, daran muss ich arbeiten, der nächste merkt, oh, die Eingriffstechniken sitzen nicht so gut, da muss ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber deeskalieren kann ich super oder was, ne? Und wenn jeder für sich einfach immer diese ganze Fehlerkultur so verinnerlichen würde, und das meine ich auch zum Beispiel jetzt auf die Polizei bezogen, das ist ja sehr hierarchisch strukturiert logischerweise, dann aber auch auf jeder Ebene, dann verlieren natürlich auch viele Personen die Angst davor, nicht nur diese Fehler zu machen, sondern auch diese Fehler anzusprechen hinterher. Weil viele haben natürlich auch Angst, selbst wenn die wissen und sich selbst gut reflektieren können, boah, da habe ich vielleicht nicht so gut gearbeitet, hier habe ich einen Fehler gemacht. Boah, wenn das rauskommt, und das kann ja in jedem Bereich sein, aber es muss ja jetzt noch nicht mal so ein Extremfall sein, ne, dass dann im schlimmsten Fall, ne, dreimal auf Holz geklopft, dass da jemand vielleicht stirbt oder sowas. Sondern, dass es einfach irgendwelche Fehler sind, wo du dir denkst, boah, wenn ich das jetzt irgendwie publik mache, dann werde ich eine schlechte Beurteilung bekommen, dann werde ich nicht mehr befördert oder vielleicht später befördert oder sonst irgendwas. Sondern wir müssen zu so einem Punkt kommen, wo man sagt, Fehler müssen angesprochen werden, die müssen besprochen werden und dann kann jeder sich verbessern und dann hat man auch was davon. Deswegen finde ich das eigentlich total geil, wie du es jetzt gerade zum Beispiel auch mit Wien erzählt hast. Und es gibt natürlich auch sehr viel Supervision, hatte ich auch gesagt, jetzt bei der Polizei NRW, aber noch nicht im konkreten Einsatzfall dieses Field Supervisor zum Beispiel, zumindest nicht meines Wissens nach. Aber wenn man schon sieht, es gibt geile Systeme, die auch sehr gut funktionieren in anderen Bereichen oder vielleicht auch in ähnlichen Bereichen, aber woanders örtlich gesehen, warum nicht auch übernehmen und mal vielleicht irgendwie drüber nachdenken, ob man nicht die Sachen, die woanders gut funktionieren, für sich selber implementieren kann. Und da haben auch viele, zumindest ist es bei der Polizei so, Ja, dieses, die anderen, die können das nicht so gut machen wie wir. Also das, was wir machen, das ist bestimmt das, was auch funktioniert, was auch richtig ist. Und man hat so starke Hemmungen, sich von anderen zu bedienen und dann auch zu sagen, die anderen machen es vielleicht besser, wir sollten uns da mal was von abgucken.
Ja, also das ist im Rettungsdienst eigentlich 1:1 genauso, da erzählen auch immer, also allein der Herzinfarkt wird in Deutschland auf keine Ahnung wie viele Arten versorgt, weil jeder glaubt, er hat die beste Variante und jeder Rettungsdienstbereich erhebt auch für sich den Anspruch, dass er am allerbesten weiß, wie es funktioniert und das fängt schon bei den Fahrzeugausstattungen an, das ist ja auch etwas, was ich versucht hatte, als ich den Vortrag gehalten habe, Rettungsdienstpolizei bei den jungen KAs am LRFP, auch etwas versucht herauszustellen. Also auf NRW hat man ja wenigstens mal einen NRW-Standard, was die Streifenwagen und die Ausstattung anbelangt. Also man muss sich vorstellen, Rettungsdienst arbeitet so, als wenn jedes einzelne Präsidium, jede einzelne Dienststelle eigene Fahrzeuge hätte, komplett eigene Ausstattung, also Raumaufteilung, wo was zu finden ist. Und das ist so zersplittert in NRW. Also ich wüsste jetzt nicht, ich bin in Köln unterwegs, wenn jetzt ein Rettungswagen aus Brühl kommt, Nachbardorf, ich wüsste nicht, wo ich da was finde, geschweige denn, wie ich das Auto ankriege, wenn es jetzt irgendein spezielles System ist. Also das ist wirklich komplett chaotisch. Und das ist tatsächlich, also da zumindest ist Polizei uns da ein bisschen voraus. Aber ja, jeder weiß irgendwie, wie man es am besten macht. Ich glaube trotzdem, die Polizei, die als erstes so ein Field Supervisor System einführen würde, also das wäre auf jeden Fall die beste. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also wer so fortschrittlich denkt, sagt, ja, wir sammeln jetzt hier Feedback aus dem Feld und was einem das allein schon auch wissenschaftlich ermöglicht. Und dazu muss man aber trotzdem erstmal erkennen, okay, es ist okay, dass wir nicht so gut sind, wie wir denken, oder es ist okay, dass wir nicht perfekt sind. Vielleicht das wird ja wohl jeder unterschreiben, man ist nicht perfekt. Und wir wollen aber besser werden. Wir wollen uns weiterentwickeln und dazu müssen wir jetzt erstmal die Fehler sammeln und überhaupt gucken, was haben wir überhaupt für eine Qualität im Field. Also Rettungsdienst auch das Problem, man weiß überhaupt gar nicht, was wir für eine Qualität haben. Es kann sein, dass wir ein sehr guter Rettungsdienst sind, kann sein, dass wir ein sehr schlechter Rettungsdienst sind. Vermutlich, wenn du jetzt eine Anfrage stellst, wie viele Herzinfarkte wurden eigentlich in der letzten Woche versorgt, wird dir keiner eine Antwort geben können. Keine Ahnung, erfassen wir nicht. Müsste man vielleicht mal analoge Einsatzprotokolle durchgucken, wo standen überall eine Diagnose drauf, die, das ist eine Vollkatastrophe, weil für Qualitätsmanagement brauchst du ja Daten. Und man ist jetzt tatsächlich hier dran, so ein System langsam mal voranzutreiben oder zu erforschen. Was man leider aber auch sehr gerne macht im Rettungsdienst ist, man nimmt sich ein Fahrzeug, schreibt was drauf und dann ist es auch automatisch drin. Man vergisst so ein bisschen, und das machen die Wiener zum Beispiel sehr, sehr gut, dass die Leute extrem qualifiziert sind, sämtliche Kursformate, die sie haben müssen und. Also wenn man sich wirklich so einen Muster-Rettungsdienstler bauen könnte, dann ist das am Ende so ein Field-Supervisor, der alle Kurse hat, der massive Maßnahmenkompetenz hat, der einfach abliefert. Und solche Leute bräuchte man natürlich auch dann bei der Polizei, wo jeder auch so ein bisschen hinguckt und sich denkt, ja gut, der kann halt auch einfach richtig was. Der hat alle Kurse, die man haben muss. Der ist einfach ein sehr, sehr guter Polizist, in allem sehr, sehr gut tief und drin, kann aber trotzdem kommunikativ extrem gut Dinge lenken. Und es reicht ja eben nicht, einfach nur ein Fahrzeug zu nehmen, draufzuschreiben Supervision oder auf eine Weste zu schreiben Supervision und dann ist automatisch Supervision drin. Das ist wirklich ein sehr, sehr langer Weg.
Und das ist doch ein hervorragendes Schlusswort, zumindest für den Teil 1 dieser Folge, die ich mit Luis aufgenommen habe. Wir haben nämlich insgesamt weit über 2 Stunden gequatscht und da dachte ich mir, das kann man doch ganz gut aufteilen. Und wenn ihr in der Zwischenzeit vielleicht auch noch ein bisschen was über Luis hören oder erfahren wollt, dann folgt ihm doch auch auf seinen Social-Media-Kanälen, also TikTok, YouTube, Instagram. Da ist er überall unter dem Namen 5-Sprechwunsch zu finden. Macht wirklich richtig geilen Content, den man auch nicht nur als Rettungsdienstler oder Polizeibeamter oder Teil der Blaulichtfamilie versteht. Und ich freue mich natürlich aber auch über Likes und wenn ihr diese Folge teilt, über Feedback. Schreibt mir also gerne, wen ich denn vielleicht nochmal als Gast einladen könnte oder wen ihr gerne mal hören oder sehen würdet. Und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.